Heute Morgen wollen wir jetzt an unserer Markus-Reihe weitermachen. Nach der Online-Einführung von Willi Zorn hat uns Alex praktisch in die ersten Verse eingeführt und Johannes den Täufer vorgestellt. Und heute nun tritt die Hauptperson des Markus-Evangeliums auf, Jesus Christus. Und dieses Evangelium, die gute Nachricht, der Messias kommt, der Retter kommt, der Sohn Gottes kommt, wird nun Realität. Der Jünger Johannes schreibt es in seinem Evangelium im Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nun tritt also der Sohn Gottes in die Öffentlichkeit. Und wir lesen unseren heutigen Text aus Markus 1, die Verse 9 bis 13. Markus 1, die Verse 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und seine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vor dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Soweit unser heutiger Text. Und es geschah in jenen Tagen, so beginnt es. Und gemeint sind damit die Tage Johannes des Täufers, als er wirkte und die Menschen auf das Kommen des Sohnes Gottes vorbereitete. Und die Frage ist, wer kommt jetzt zu Johannes? Markus 1, Vers 5 beantwortet es und da heißt es, und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Bewohner Jerusalems. Also die Menschen des sogenannten Südreiches kamen zu Johannes. Das Nordreich, in dem ein Mischvolk nach der Wegführung der 10 Stämme angesiedelt wurde, kam nicht. Oder zumindest ist uns nichts davon berichtet, vielleicht nur einzelne. Aber genau von dort kam nun Jesus Christus, aus Nazareth in Galiläa. Nazareth, weil sein Vater Josef und seine Mutter Maria vor der Volkszählung dort gewohnt hatten, laut Lukas 1, 26 folgende. Dort in Nazareth bekam auch Maria Besuch vom Engel Gabriel, der ihr voraussagte, was passieren würde. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er würde über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein, laut Lukas 1, 31 bis 33. Der Sohn Davids ist der Sohn des Höchsten. Von Nazareth aus musste das junge Paar nach Bethlehem gehen, um sich unter der römischen Besatzungsmacht registrieren zu lassen. In Bethlehem wurde dann der verheißene Sohn geboren. Von dort mussten sie nach Ägypten fliehen, um das Kind zu retten. Aus Ägypten kamen sie zurück nach Nazareth mit ihrem Kind. Und bei all diesen Stationen dieser Reise steht in der Bibel jedes Mal, damit erfüllt würde. Es war vorausgesagt worden durch Gottes Boten, die Propheten. All dies geschah, weil Gott es so gewollt hatte. All diese Stationen, all diese Orte. Auch dass Jesus ein Nazarener war und so von den Menschen, ja sogar von den Dämonen so genannt wurde. Jesus der Nazarener. In Nazareth, in Galiläa, in dieser gottlosen Gegend wuchs nun Jesus auf. Über Galiläa schreibt Jesaja 9 im Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Von dort kam er nun, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus. Und mich erinnert es ein Stück weit auch an den Philipperhymnus, der in Philipper 2, 5 bis 8 steht. Ich lese ihn euch kurz vor. Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und in der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dieser Gehorsam Jesu seinem Vater gegenüber führte ihn nun aus Nazareth, vielleicht von der Werkbank aus, weg an den Jordan zu Johannes. Jesus kam und war gehorsam. Wir Menschen sind nicht gerne gehorsam, egal ob wir jung oder alt sind. Jesus Christus war gehorsam. Alles, was er nun tun würde und bisher getan hat, tat er im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Nun kam also der Messias, der Retter, der von dem Alten Testament auch immer wieder angekündigt und versprochen war. Und ich möchte euch da ein paar Beispiele nur aus der ersten Kapitel aus Mose 1. Mose anführen. Wenn ich sie euch nenne, fallet euch sicher noch mehr oder weitere dazu ein, wo der Retter verkündigt wird. Ich beginne mit 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Dieser Sohn, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wird seinen Vater verlassen und sich eine Braut suchen. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Er, dieser versprochene Retter, wird die Schlange besiegen, aber dabei verletzt werden. 1. Mose 6, Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, und du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen aller deiner Söhne mit dir. Wenn mein Zorngericht kommen wird, habe ich für dich einen Schutzraum gemacht. Ich, Jesus Christus, werde für die Meinen eine Arche sein. 1. Mose 22, 13b. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Gott drückt da damit aus: Ich, Gott der Vater, werde einmal meinen Sohn nicht verschonen. Und all diese Bilder, man könnte jetzt weitermachen, sollen auf den Messias hinweisen und uns sein Werk, das er tun soll, vorstellen. Und nun ist es soweit, er kommt. All diese Bilder, nun ist es soweit, er kommt. Und was war sein erstes öffentliches Handeln? Er lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Er, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, ohne Sünde, lässt sich von einem sündigen Menschen, der zur Buße aufrief, taufen. Warum ist das so? Warum macht er das? Und Markus ist so knapp in seinen Worten, er geht gar nicht darauf ein. Von daher soll es auch nicht unser Hauptaugenmerk sein, aber doch nur ein paar Erklärungen aus den anderen Evangelien. Johannes schreibt zum Beispiel in Johannes 1, Verse 32 bis 34. Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes sollte also erkennen, wer der Sohn Gottes ist. Und schon am nächsten Tag gibt er sein, wenn man jetzt diesen Bericht weiterliest, schon am nächsten Tag gibt er seine Erkenntnis seinen Jüngern weiter, indem er sagt: Siehe, Gottes Lamm. Und so werden von Jünger Johannes Jünger Jesu. Matthäus schreibt uns einen weiteren Aspekt in Kapitel 3, 13 bis 15. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrt ihm und sagt: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Jesu Auftrag war es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dazu gehörte auch die Bußbewegung von Johannes zu unterstützen, denn er hatte sie vom Vater bekommen. Durch seine Taufe stellt er sich darunter und bejaht sie. Jesus selber führt sie sogar fort nach der Gefangennahme des Johannes. Seine erste Predigt können wir in Markus 1, Vers 15 lesen. Und die lautet, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und es gehört auch zu unseren Aufgaben, dies der Welt zu sagen. Tut Buße, kehrt um und glaubt an den Sohn Gottes. In ihm hat Gott seine Gerechtigkeit in die Welt gebracht. Und nur durch ihn wird der Mensch gerecht. Und wer dieses Angebot ablehnt, muss mit Gottes Gerechtigkeit in seinem Gericht rechnen, wenn man dann selbst für seine Schuld bezahlen muss. Und noch ein letzter Aspekt, schreiben manche Ausleger, ist das Symbol der Taufe selber. Die Taufe zeigt den Weg und die Aufgabe des Sohnes Gottes an. Leiden und Sterben, Tod sein und Auferstehen. Das war der Weg für die Seinen. Und da heißt es in Römer 6, 3 bis 5, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So lasst uns nun mit ihm begraben worden, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Jesus drückt mit seinem Werk aus, das werde ich für die Meinen tun. Und mein Vater wird dann durch die Auferstehung seinen Stempel darauf setzen. So gibt uns Jesus hier ein Beispiel seines Gehorsams dem Vater gegenüber und will auch uns anreizen, dazu Nachahmer zu werden. Und Markus schreibt das so kurz: Jesus kommt und wird von Johannes im Jordan getauft. Für ihn war jetzt das danach das Entscheidende. Sobald Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, wird die Verbundenheit mit dem Vater sichtbar. Der Himmel teilt sich wie ein Vorhang und man darf das dahinter sehen. Wie beim Leiden und Sterben Jesu auf Golgatha, der Vorhang im Tempel zerriss. So hat Jesus durch sein Werk uns jetzt einen neuen Weg bereitet, laut Hebräer 10. Und wir sehen hier schon bei der Taufe einen Hinweis darauf. Der Himmel zerreißt. Gott offenbart sich in dem Gehorsamschritt seines Sohnes. Und nun kommt als erstes der Heilige Geist wie eine Taube, nicht als eine Taube, herab. Der Heilige Geist kommt und schwebt auf Jesus, den Sohn Gottes, herab und bleibt auf ihm. Das erinnert auch an die Schöpfungsgeschichte. Auch dort schwebte oder flatterte der Heilige Geist über dem Wasser und die Schöpfung begann. Nun kommt er auf den Sohn Gottes und bleibt auf ihm. Und ich lese nochmal Johannes 1, 33 und 34. Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir haben hier das erste göttliche Zeugnis, in dem der Heilige Geist bezeugt, du bist Gottes Sohn. Und das zweite folgt sogleich hinterher. Eine hörbare Stimme vom Vater. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Zwei Zeugnisse. Du bist mein Sohn und somit Gottes Sohn. Und was du tust und was du bist, das freut mich. Im Markus Kapitel 9 bei der Verklärung hören wir noch ein zweites Mal Gottes Stimme. Fast identisch. Du bist mein geliebter Sohn, ihn hört. Hier, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und dort, auf ihn hört. Und so haben wir hier jetzt schon den größten Beweis und dazu das zuverlässigste Zeugnis, das erbracht werden kann, dass Jesus Christus, der Nazarener, der Sohn Gottes ist. Und das ist auch die Botschaft dieser Verse. Jesus ist Gottes Sohn. Und Markus wird jetzt in den folgenden Versen weitere Beweise dafür liefern. Zum Beispiel, Satan kann ihn nicht überwältigen, das hören wir nachher gleich. Die Dämonen bezeichnen ihn als den Heiligen Gottes. Und die Wunder, die er tut, kann nur Gott tun. Gott der Vater und Gott der Heilige Geist geben gemeinsam Zeugnis. Du bist Gott der Sohn in Menschengestalt. Und warum betone ich jetzt dies so stark? Frank hat in seiner Predigt an unserem ersten Gottesdienst auch darauf hingewiesen. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Wer ist Jesus Christus für dich? In manchen Religionen ist er eine wichtige Person, ja sogar ein Prophet, aber nicht der Sohn Gottes. Viele glauben an Gott, können aber mit dem Sohn nichts anfangen. Was ist dann aber rettender Glaube? Jesus selber sagt es in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Den Vater erkennen und den Sohn erkennen. Durftest du dies schon erkennen? Und kannst du diesen Vers von Herzen bejahen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzige Weg zum Vater. Und das ist der schmale und einzige Weg zum Vater. Und bis heute angefochten und in Ärgernis. Aber kommen wir jetzt zum nächsten Ereignis nach der Taufe. Ich lese nochmal die Verse 12 und 13. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren. Und die Engel dienten ihm. Und da möchte ich uns einfach fragen, passt das, was wir hier lesen, in unser Gottesbild? Der Geist, der Heilige Geist, treibt in die Wüste. Wüste steht für Einsamkeit, Entbehrung und Verprüfung. Dorthin treibt nun der Heilige Geist den Sohn Gottes. Weg von den Menschen, die gerade erst erfahren haben, dass er der verheißene Messias ist, ab in die Wüste, ohne Nahrung, allein mit Hunger und Hitze am Tag und Kälte in der Nacht. Wir haben auch im Alten Testament ein ähnliches Beispiel. Die Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Nach dem Durchzug durch das Schilfmeer, das auch wie eine Taufe war, kamen auch sie in die Wüste. Aber was sagt Gott dann in 5. Mose 8, Vers 2 bis 3 dann im Nachhinein? Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also es geht darum, in der Wüste um Demütigung, um dich demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Und das Volk hat diese Prüfung nicht bestanden. Sie waren 40 Jahre in der Wüste. Für jeden Tag, den die Kundschafter das gelobte Land erkundet hatten, ein Jahr. Und wegen ihres Unglaubens. Israel hatte versagt. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, schreibt Paulus in 1. Korinther 10. Um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Und jetzt kommt der Sohn Gottes und wird 40 Tage in die Wüste getrieben vom Heiligen Geist. Auch er wird geprüft. Auch er leidet an Entbehrungen. Ja, Satan selbst versucht ihn. Doch was hören wir aus den anderen Evangelien? Er widersteht dem Satan. Er war unter den wilden Tieren. Er geht müde und hungrig, aber siegreich aus dieser Prüfung hervor. Und hier können wir nun den nächsten Beweis erkennen, den Markus anführt. Der Satan kann den Sohn Gottes nicht überwinden, so wie er Menschen verführt. Er hat keine Macht über ihn. Die Natur in Form von menschenfeindlicher Wüste und wilden Tieren können dem Sohn Gottes nichts anhaben, weil er ihr Schöpfer ist. Und die Engel dienen ihm, weil er ihr Schöpfer ist und ihr Herr. Beweis um Beweis legt Markus hier vor, Jesus der Nazarener ist Gottes Sohn. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir kurz uns anschauen, den uns hier Jesus vorlebt. Er als Sohn Gottes lebt das Leben in Wahrheit und ohne Sünde, dass wir Menschen nicht in der Lage sind zu leben. Er lebte das Leben, das ich leben sollte. Er lebte sein Leben in Wahrheit und ohne Sünden für die Seinen, weil sie es nicht können. Dein Leben, deine Lebensumstände, sie passieren manchmal, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Hast du schon erkannt, was in deinem Herzen ist? Hast du schon erkannt, ich schaffe es nicht? Ich komme von mir aus nicht ins gelobte Land wegen meiner Sünde. Ich muss in der Wüste sterben, ich brauche Hilfe. Demütigungen und auf die Probe stellen sind jetzt nicht für Gott da, damit er erkennt, wie du abschneidest in der Prüfung. Nein, es ist für uns Menschen da, um zu erkennen, wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen einen Retter, um gerettet zu werden. Und damit sind wir schon mitten in dem auch, was der Text uns heute hier zu sagen hat und soll. Wir sehen, wie eindeutig die Beweislage ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Schrift hat es verheißen. Sein Bote tritt auf, so wie es im Alten Testament vorher beschrieben war. Sein Bote bereitet dann diesen Weg. Der Heilige Geist bestätigt den Sohn. Der Vater bestätigt den Sohn. Satan kann ihn nicht überwinden. Die wilden Tiere gehorchen ihrem Schöpfer. Die Engel dienen ihm. So viel Beweise in den ersten 13 Versen von Markus und weitere werden folgen. Aber schauen wir auch noch auf Jesus, was er tut. Der Bote Johannes, der Täufer, predigt im Namen Gottes Buße und Taufe. Und Jesus stellt sich unter diese Anweisung Gottes und tut sie. Und da möchte ich jetzt gerade auch euch Jüngere, auch wenn nicht alle da sind, aber ihr hört es jetzt noch, insbesondere ansprechen. Es ist Gottes Wille, Buße zu tun und umzukehren von dem falschen Lebensweg, den jeder Mensch seit dem Sündenfall geht. Hast du schon Buße getan? Wenn nein, und Gott redet zu dir, dann tu Buße und glaub an den Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um für die Seinen das Leben zu geben. Wenn ja, dann bekenne es, indem du dich taufen lässt, so wie er es im Gehorsam tat. Aber auch wir Älteren, die wir uns vielleicht schon taufen haben lassen, brauchen immer wieder Umkehr. Wir müssen uns fragen lassen, wann hat der Herr mich das letzte Mal zur Umkehr geführt? Was hat er mir das letzte Mal gezeigt, was in mir ist? Wir sehen, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben wird. Aber wir sehen keinen Widerstand oder Umwege in die Wüste von Jesus. Nein, er nimmt es an im Gehorsam und geht. Er war aus Liebe zu seinem Vater gehorsam. Darf der Heilige Geist uns auch treiben? Darf der Heilige Geist uns auch Wege führen, die uns nicht gefallen? Zum Beispiel vom Wasser des Jordans in die Wüste. Oder vom Hochgefühl des Reden Gottes bei der Taufe in die Versuchung. Es soll uns ja zum Guten führen. Es soll zeigen, was in mir ist. Und es bringt eine wichtige Erkenntnis über mich. Es zeigt, was in mir ist. Im Gegensatz zu der Versuchung Jesu darf Satan die Kinder Gottes nicht über ihr Vermögen hinaus versuchen. Da sind ihm klar Grenzen gesetzt. Wenn Gott Versuchung zulässt, ist es ein gutes Zeichen, denn dann arbeitet er an uns. Eigentlich sollten wir dann Gott dankbar sein. Eigentlich. Leider sieht man das oft erst hinterher. Aber im Nachhinein gesehen waren es die wertvollsten Zeiten in meinem Leben. Wie schön, wenn Gott zu uns redet und an uns arbeitet. Das nennt man Gnade. Die Absicht von Markus ist sehr deutlich hier. Jesus als gehorsamen Sohn Gottes darzustellen. Jesus als gehorsamen Sohn darzustellen. Gleichzeitig sehen wir die Einheit der Trinität Gottes. Wir sehen Gottes Liebe zu uns Menschen, dass er uns sein Bestes schickt. Und wir sehen den Sohn Gottes im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Aber auch aus Liebe uns gegenüber den Weg des Heils für uns geht.